Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Gerade darüber nachgedacht, ob das Lied wohl schon jemals in einer Kirche gespielt worden ist. Wahrscheinlich schon, gibt ja so viele Kirchen. Und ich habe auch darüber nachgedacht, dass das, glaube ich, so ist, dass wenn Menschen versuchen, Leid auszudrücken, dass nicht alles davon ganz einfach zu verstehen ist. Und wir dann Bilder brauchen. Ein Bild oder eine Geschichte, die steht nicht in der Bibel, nicht, dass ihr die jetzt gleich verwechselt, ist auch die ich jetzt vorlese. Peter Rawlings hat sie geschrieben. Aber sie lehnt sich sozusagen an die Bibel an, werdet ihr sofort merken. Am Tag des jüngsten Gerichts ereilte das Meer ein Ruf, der ihm befahl, seine Toten auszuliefern. Und eine Stimme erschallte im Hades, die dazu aufforderte, die Gefangenen von ihren Ketten zu befreien. Dann versammelten die Engel die gesamte Menschheit und geleiteten die Schar zum großen weißen Thron Gottes. Der Lärm war ohrenbetäubend. Doch als sich ein mächtiger Engel erhob und das große Buch des Gerichts öffnete, verstummte alles Leben. Der erste Angeklagte erhob sich und näherte sich dem Engel, der diesen bedeutenden Text in seinen Händen hielt. Nachdem der Angeklagte auf der Anklagebank Platz genommen hatte, erhob sich die ganze Menschheit und sprach mit einer Stimme: Als wir Hunger hatten, hast du uns nichts zu essen gegeben. Als wir Durst hatten, hast du uns nichts zu trinken gegeben. Wir waren Fremde, aber du hast uns nicht eingeladen. Wir brauchten Kleidung, aber du hast uns nicht gekleidet. Wir waren krank und im Gefängnis und du hast dich nicht um uns gekümmert. Nachdem die Anklage vernommen war, verstummte die ganze Schöpfung erneut. Sie hatte ihr Gericht über Gott gehalten und wartete nun gespannt darauf, seine Verteidigung zu hören. Wir haben die Predigt ja Gottes Schuld genannt und dieser scheinbar ketzerische Text, den ich gerade vorgelesen habe, dass beim Endgericht Gott auf der Anklagebank sitzt, dieser ketzerische Text ist es nicht. Er findet sich, dieser Gedanke zumindest, findet sich tatsächlich in der Bibel. Hiob ist der Erste, der diesen Gedanken formuliert. Er verlangt in den 42 Kapiteln seines Buches, eines habt ihr vorhin gehört, immer wieder nach einem Rechtsstreit mit Gott und sagt, ich bin unschuldig und er ist schuldig und das könnten wir vor Gericht klären. Er geht nur nicht davon aus, dass Gott vor Gericht erscheinen wird. Ich lese mal aus Hiob 9 so ein paar Verse, wo er das, finde ich, am allerdeutlichsten sagt. Mir ist jetzt alles gleich, drum spreche ich's aus, selbst wenn ich meinen Kopf dafür riskiere. Dass ich im Recht bin, hilft mir nichts bei ihm, also bei Gott. Ob schuldig oder nicht, Gott bringt mich um. Wenn plötzlich eine Katastrophe kommt und Menschen ohne Schuld getötet werden, hat er für ihre Ängste nur ein Lachen. Gott hat die Erde Schurken übergeben und alle Richter hat er blind gemacht. Wenn er es nicht gewesen ist, wer dann? Ach, wäre Gott doch nur ein Mensch wie ich. Ich wüsste, welche Antwort ich ihm gäbe. Er müsste mit mir vor Gericht erscheinen. Gäbe es doch einen Schiedsmann zwischen uns, dem wir uns alle beide beugen müssten, dann dürfte Gott mich nicht mehr weiter prügeln und würde mir nicht länger Angst einjagen. Ich könnte reden, ohne mich zu fürchten. Jedoch in meinem Fall geht Macht vor Recht. Der Erste, der Gott auf die Anklagebank setzt oder es sich zumindest wünscht. Wir fragen also heute nach Gott und dem Leid. Wie kriegen wir das zusammen? Ein liebender Gott, wie kann der seine geliebten Geschöpfe nicht vor Leid bewahren, obwohl er es doch könnte? Und da ist der erste Schritt schon mal wichtig, überhaupt zu bemerken, dass diese Frage die Bibel selbst schon stellt. Und zwar in Hiob und dann auch in anderen, aber vor allen Dingen bei Hiob, mit erhobener Faust gegen den Himmel, also nicht so vorsichtig. Könnte das sein, dass das nicht ganz fair ist hier, sondern der Mann ist wütend auf Gott und er sagt es. Seit Hiob hat man versucht, Gott zu verteidigen, zu erklären, wie Gottes Liebe und die Existenz von Leid nun doch zusammenpasst. Ein berühmter Mensch, der das getan hat, also die Theodizee-Frage gestellt hat, beziehungsweise es ist eigentlich keine Theodizee-Frage. Theodizee heißt eigentlich Rechtfertigung Gottes. Ja, der wird angeklagt und jetzt wird er, dieser Mann macht sich sozusagen zum Anwalt Gottes, wenn man so will. Ein berühmter Mensch ist der hier gewesen, Gottfried Wilhelm Leibniz, hieß der. Wie man sieht, mit dieser Frisur wird er wohl heute nicht mehr unter uns weilen. Der Mann hat 1646 bis 1716 gelebt und ist vielleicht der damals, also zu seiner Zeit, genialste Denker gewesen. Also ich habe mal geguckt, in welchen Disziplinen der Mann fit war. Mathematik, Jura, Theologie, Philosophie. Und dann hat er ganz praktisch auch so ingenieurmäßig Sachen erfunden. Bessere Türschlösser, bessere Windmessgeräte, irgendwelche Sachen für den Bergbau, habe ich nicht ganz begriffen, was. Ein U-Boot hat er zumindest geplant und auch Eroberungsfeldzüge. Anscheinend hat sich Napoleon 100 Jahre später dieser Pläne da bedient. Also ein Universalgenie und man könnte so sagen Vordenker der Aufklärung. So, und er hat diesen Begriff geprägt, Theodizee, Rechtfertigung Gottes. Hier wird also tatsächlich Gott als der Angeklagte gedacht und es wird versucht, ihn freizusprechen davon, dass er jetzt für unser Leid verantwortlich sei, so wie Hiob das ja behauptet. So, und obwohl der Mann, obwohl das ein bisschen her ist, ne, kann man mit ihm und seinen Gedanken wenigstens ein bisschen Ordnung in diese Frage bringen. Und deswegen will ich das in dem ersten Teil tun. Er unterscheidet das Leiden, er nennt es Übel, die Übel, in drei Grundformen. Und die finde ich schon mal ganz hilfreich. Ich sage schon mal vorweg, die Frage zu durchdenken ist gut, machen wir jetzt auch in den ersten 10 Minuten, lässt einen trotzdem zum Schluss ein bisschen unbefriedigt zurück. Aber es ist nicht total unsinnig. Deswegen machen wir es mit ihm. Also, er sagt, das erste ist mal das metaphysische Übel. Also, wir teilen jetzt die Dinge, die uns Schlechtes widerfahren, in drei Kategorien. Und er sagt, das ist die erste. Und damit meint er, das ist das Übel, was einfach darin besteht, dass der Mensch begrenzt ist. Also manchmal stehe ich an Gräbern und dann spreche ich auch über das Leben und die Hoffnung auf Leben. Und trotzdem spüre ich jedes Mal, dass der Tod an sich, auch wenn das ein 115-jähriger Mensch ist, der da gestorben ist, der Tod an sich birgt irgendwie in sich diese Anfrage an Gott. Weil dieser liebende Vater auch unser Schöpfer ist und jetzt hier in einem Grab ist sozusagen geliebtes, geschaffenes Leben vom Tod ausgelöscht worden. Und da steht die Frage jedes Mal neu im Raum, ist da wirklich einer, dessen Liebe uns ewig trägt? Wer weiß das schon so ganz sicher? Denn wir sind begrenzt, nicht nur in unserer Lebenszeit, sondern auch in unserem Wissen. Der Mensch leidet daran, an der Begrenztheit seines Lebens, seines Wissens, seiner Möglichkeiten. Und Leibniz sagt, auch in einer Welt, in der es sonst nichts Böses gäbe, außer eben, dass es irgendwann endet und dass wir nicht alles wissen und nicht alles können. Auch in so einer ziemlich guten Welt, muss man ja sagen, wäre das hier eine Leiterfahrung. Das zweite ist, immer noch bei Leibniz, ne, das moralische Übel. So, damit meint er jetzt alles von Menschen verübte Leid. Das Übel, was Menschen absichtlich antun. Also nicht einer, der aus Versehen irgendwie, sondern das absichtlich verübte Böse. Und am lautesten wurde, würde ich mal sagen, die Anklage an Gott in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich, als Menschen das Leid des Zweiten Weltkrieges erlebten. Nehmen wir den ersten mit rein. Aber dieses millionenfache Morden im Dritten Reich. Schon währenddessen und als dann danach vor allem das ganze Ausmaß ans Licht kam, fragten sich viele, wie konnte Gott in Auschwitz sein und es nicht verhindern? Während und nach diesen zwei Weltkriegen musste tatsächlich Theologie neu gedacht werden. Da ist etwas in der Menschheit erschüttert worden, mehr als zuvor. Man könnte vielleicht sagen, Millionen sind gestorben und Tausende haben daraufhin ihren Glauben verloren. Und noch mehr mussten mindestens ihn umdenken. Das moralische Übel. Und das dritte nennt er das physische Übel. Also das andere war ja das metaphysische, jetzt kommt das physische. Damit meint er das Leiden, das Menschen konkret erleben, also physisch, Aber es ist niemand schuld. Und man kann jetzt niemandem die Schuld dafür geben. Also Menschen werden krank, Menschen haben Unfälle, es passieren Katastrophen, Menschen sterben einfach zu früh. Das ist nicht einfach nur begrenztes Leben, sondern da ist Leben auch irgendwie zu früh gestorben. Vielleicht kennst du jemand oder bist jemand, dessen Leid nicht vorübergeht, auch nach Jahren nicht vorübergeht. Also das Teil des Lebens wird, aber nicht so, dass du dich dran gewöhnen kannst oder dich mit ihm versöhnen kannst, sondern dass es ein ständiges, dir ständig das Glück raubt. Das gibt's ja. Und du fragst Gott, warum? Du willst das doch nicht für Menschen. Du willst doch, dass Menschen leben. Du bist doch, wenn du ein Freudeschenker bist, so singen wir das manchmal, ne? Ein Freudeschenker, ein Glücklichmacher, ein Seelenheiler, würde ich jetzt mal dazufügen. Und nicht nur einen Parkplatz finden Lasser und einen Rückenweh, Halsschmerzen Wegmacher manchmal, so. Wenn du mehr bist als das, warum hörst du bei manchen Menschen Gebete ein ganzes Leben lang nicht, so dass das Leid von ihnen genommen wird? Und dann stellt man manchmal die Frage, bist du Liebe oder bist du einfach Gleichgültigkeit? Physisches Übel. Das hier ist das Leid, was Hiob quält. Ne? Das letzte. So, bei dem Versuch, die Theodizee, oder bei dem Versuch der Theodizee, Gott zu rechtfertigen, da ist es hilfreich, diese drei Formen von Leid tatsächlich zu unterscheiden. Das hat er gut gemacht, finde ich. Jetzt muss man noch kurz sagen, welches Gottesbild er denn überhaupt verteidigt. Also wie denkt er Gott? Und er denkt ihn ziemlich klassisch. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott ist gütig. Wird nur eins von den drei nicht zutreffen oder auch stark eingegrenzt sein, dann wäre die Theodizee-Sache überhaupt kein Problem mehr. Also wenn Gott zum Beispiel einfach nicht mächtig genug wäre, okay. Oder wenn er es halt von manchen Sachen nicht wüsste, okay. Oder wenn er gar nicht gut ist. Oder nicht so gut, nicht immer jedenfalls. Klar löst sich dann das Problem auf, aber meistens löst sich dann halt auch der Glaube auf an einen liebenden Gott. So, Leibniz versucht jetzt zu zeigen, dass diese Welt, und jetzt werfe ich mal diesen Satz da oben dran, der ist für ihn zentral, dass die Welt die beste aller möglichen Welten sei, in der wir leben. Ja? So wie sie ist mit ihren Übeln, so sei sie doch die beste aller möglichen Welten. Er behauptet sozusagen, dass Gott das Leid nicht will, aber dass es ihm sozusagen unmöglich ist, eine bessere zu erschaffen als diese jetzt. Weil auch Gott sozusagen den Gesetzen der Logik unterworfen ist. Da merkt man schon die Anfänge der Aufklärung, die da beginnen. Ja? Logik ist für ihn was Wichtiges. Er sagt, in der besten aller möglichen Welten ist das Leid sozusagen der Preis, den Menschen und Gott zahlen müssen, damit es überhaupt eine Welt geben kann. Eine Welt ohne Leid, sagt er, ist vielleicht denkbar, aber nicht möglich. So, und jetzt kann man sich die drei wieder angucken. Für das metaphysische Übel ist das noch relativ gut nachvollziehbar. Also einfach deshalb, weil der Mensch ein sterbliches Geschöpf ist, entsteht ein Leid, was nicht anders denkbar ist. Weil er begrenzt ist. Er ist begrenzt, einfach weil er Geschöpf ist. Punkt. So. Weil er nicht Gott ist. Daraus entsteht Leid, aber es ist logische Folge des Geschaffenseins und des Nicht-Gottseins. Deswegen ist es endlich und man ist begrenzt auch in seinem Wissen und Denken. Ich finde, das ist am einfachsten einzusehen. So. Schmerzhaft ist es dennoch. Dadurch wird das ja nicht kein Übel mehr. Vor allem bedeutet es ja irgendwie, dass schon hier sich andeutet, wenn unser Wissen begrenzt ist, dann werden wir vielleicht auch auf diese Frage bis zum Lebensende keine richtige Antwort finden. Das wird am Ende nicht Wissen sein, sondern immer noch Glauben. Und das ist schwer auszuhalten. So, das moralische Übel, da kann unser Verstand, finde ich, auch noch weitgehend mitgehen. Auch wenn das so schrecklich ist, was da hinter sich verbirgt. Dass Menschen Böses antun können, dass sie das Böse wählen können, das wäre der Preis für menschliche Freiheit. Also, weil der Mensch frei ist oder sein soll, deswegen müssen Gott und Mensch die böse Tat, sogar die Möglichkeit von Auschwitz, in Kauf nehmen, wenn der Mensch ein freies Wesen bleiben soll. Ja, das ja auch nur dann, wenn er frei ist zum Guten und Schönen und Liebevollen. Also, sozusagen eine Welt, in der Menschen aus freien Stücken einander nichts Böses antun, die ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich. Aber nicht möglich ist aus seiner Sicht eine Welt, in der Menschen gar nicht anders können, als sich Gutes tun. Dass Gott eine Welt erschaffen hat, in der Menschen sich ganz schreckliche Dinge antun können, dafür muss sozusagen Gott sich nicht rechtfertigen. Auch das moralisch Allerböseste in Auschwitz kann man sozusagen nicht Gott anlasten, sondern dem Menschen. Soweit kann man das denkerisch nachvollziehen. Trotzdem fragen nicht wenige Menschen, in einer Welt, wo derart Böses passiert, kann ich die noch als von Gott regiert denken? Also so quasi, ich verliere so derartig das Glauben an das Gute im Menschen, dass mir der Glaube an Gott darüber irgendwie auch verloren geht. Irgendwie so. Rein denkerisch kann man hier noch mit. Das wirkliche Problem besteht in dem physischen Übel. Man sieht eigentlich nicht ein, wofür Krankheit und Unfall ein unumgänglicher Preis sein soll. Ja, was dadurch jetzt gewonnen würde. Der Gedanke, dass uns ein liebender Gott Übles ohne Not, ich will nicht sagen antut, sagen wir mal mindestens geschehen lässt, ist schwierig. Übrigens, das wird ja manchmal gesagt, naja, Gott tut das nicht, aber er lässt es geschehen. Das ist keine echte Hilfe. Also dann müsste die Anklage halt auf unterlassene Hilfeleistung lauten. Aber bei einem allmächtigen Wesen kommt das aufs Gleiche raus. Das ist nicht so eine richtige Hilfe, finde ich. Also mindestens von der Logik her. Vielleicht emotional schon ein bisschen. So, es mag hier beim physischen Übel eine Kategorie von Leid geben, die man durchaus auch für zumutbar beschreiben kann. Also eine Art von Leid, die uns zugemutet wird, vielleicht von Gott, weil wir daran lernen. Ja, das gibt es, die können wir verstehen. Das ist ja manchmal als Eltern auch, dass du denkst, ich könnte jetzt meinem Kind das abnehmen, aber das muss dadurch, weil es muss lernen. Nein, ich werde jetzt nicht mehr mit dir bis zur Schule an der Hand laufen. Du musst das alleine schaffen, auch wenn du Angst hast. So, also dieses Leid mag es geben, ja, gibt es ganz sicher. Gott möchte, dass wir durch Krisen stärken werden. Aber das für alle Arten von Leid zu behaupten, das wäre arg zynisch. Es gibt zu großes Leid. Es gibt Leid, da lernt man nichts dran. Oder vielleicht lernt man was dran, aber was daran kaputt geht, ist noch viel größer. Man würde sofort tauschen, wenn man es ungeschehen machen könnte. Es gibt Leid, das einen nicht reifen lässt, sondern verzweifeln lässt. So, Leibniz hat jetzt diese dritte Kategorie so gelöst, falls ich ihn richtig verstanden habe. Ich möchte das ein bisschen so mit einem kleinen Fragezeichen sagen. Ich habe ihn so verstanden. Er denkt wieder, die Welt ist die beste aller möglichen Welten, in der wir leben. Gott hat diese Welt, in der all diese furchtbaren Dinge, diese sinnlos furchtbaren Dinge, die keiner verursacht hat, passieren, dennoch unter allen denkbar beerbaren Welten als die bestmögliche gewählt, sozusagen. Ja? Also irgendwie denkt Leibniz das Leid als nötige Kehrseite des Glücks. Ohne Dunkel kein Licht, ohne Trauer keine Freude, ohne Krankheit keine Gesundheit. So, eine Welt, in der kein Unglück geschehen könnte, könnte auch kein Glück hervorbringen. Er sieht also quasi Gott als einen Schöpfer, ja, aber der sich auch gewissen Regeln unterordnen muss. Er sagt es so, das ist jetzt ein Zitat, die beste aller möglichen Welten kann auch von Gott nicht mit einem geringeren Maß an Übel verwirklicht werden. So, und auch wenn Gott Wunder tut und jetzt dann so eingreift und diese Zwangsläufigkeiten der Welt punktuell verändert, ja, ändert das nichts daran, welchen Gesetzmäßigkeiten der Welt unterliegt. Also wenn ein Vulkanausbruch stattfindet, du stehst daneben, dann stirbst du. Wenn ein Bakterium dich infiziert, dann wirst du krank. Wenn ein Löwe Hunger hat, dann wirst du gefressen. So. Anders gesagt, es gibt destruktive Kräfte, die auf eine Weise Teil dieser Welt sind, die auch Gott walten lassen muss. Und hier, finde ich, ist das Problem, er sagt relativ oft, dass Gott etwas muss. Und das kann man natürlich fragen. Passt das zu Gott, zu unserem Gottesbild? Dass Gott sich gewissen Dingen beugen muss. Aber er sagt es, er muss, wenn die Welt sozusagen in ihrer Logik nicht aus den Angeln gehoben werden soll. Es ist die beste aller möglichen Welten. So, ich finde, man kann Leibniz relativ weit folgen, auch wenn ich jetzt zum Schluss ein bisschen kritisch wurde, aber das ist schon hilfreich. Der Mann war schon nicht dumm. Aber man bleibt doch so ein bisschen unzufrieden zurück, finde ich. Also zum einen, finde ich, es fühlt sich an wie ein Freispruch aus Mangel an Beweisen. Und das fühlt sich nie gut an. Okay, Gott, wir können dich nicht so richtig packen, aber zum anderen klingt es, als würde das Leid und das Böse, als müsse man es akzeptieren, ist halt so. Ja, aber wenn ich jetzt mich umgucke, das ist wirklich die beste aller möglichen Welten, wobei er schon gedacht hat, dass sie sich noch bessern kann, ja, aber wirklich? Und was ist mit dem mit der Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo es keine Tränen und keine Leid mehr gibt? Mindestens ist da doch offensichtlich noch eine bessere Welt denkbar und offensichtlich aus Gottes Sicht auch irgendwann möglich. Und dann scheint Leibniz noch eine Möglichkeit als Lösung überhaupt nicht zu bedenken, die heute aber für die meisten, die wahrscheinlichste halten, wie man Gott aus seiner Schuld entlassen kann, nämlich Freispruch wegen Nichtexistenz. Also Gottes Unschuld wäre am besten dadurch bewiesen, dass er nicht existiert. Das ist für Leibniz keine Denkmöglichkeit, mindestens denkt er sie nicht durch. Vielleicht auch in seiner Zeit kein sehr naheliegender Gedanke, weiß ich nicht. So, also ich finde das hilfreich und ein bisschen bleibt man doch unbefriedigt zurück. Und deshalb will ich mit dieser Frage oder im Blick auf diese Frage, wie kann ich angesichts von Leid an einen liebenden Gott glauben, nochmal aus einer anderen Richtung gehen. Die rechte Seite, da ist ja noch frei, ne? Das war jetzt die denkende Seite, die Seite des Verstandes. Ich finde, wir sollten sie nochmal mit der Seite des Gefühls angehen. Denn das Gefühl, finde ich, kommt hier irgendwie nicht mit. Ich weiß gar nicht, ob man über sowas nachdenken kann hier, wenn man so richtig in tiefem Leid drinsteckt. Denn ich will trotz Leiden an einen liebenden Gott glauben. Trotz dem Leid in der Welt oder trotz dem Leid, was mich irgendwann vielleicht mal trifft. Ich will an einen liebenden Gott glauben. Irgendwann ist dieser Gott mal in mein Leben getreten. Ich rede jetzt einfach mal von mir. Geht dir vielleicht auch so. Und dann hat Glaube begonnen. Und jetzt, wie kann ich, wenn ich glaube, wenn ich glauben will, wenn mich dieser liebende Gott schon mal, mein Herz schon mal erobert hat, wie kann ich dann trotz Leiden den Glauben nicht verlieren? Und Hiob zeigt einen Weg. Ich glaube, er tut es unfreiwillig, aber er tut es ziemlich vorbildlich. Er stellt ja diese Theodizee-Frage auch, aber irgendwie nicht denkerisch so, sondern emotional. Und ich will jetzt über diesen zweiten Weg reden, und zwar nicht so, dass ich denen, die leiden hier unter uns, sage, geh den Weg doch, kannst du doch machen, ist doch schön, klappt doch, so kannst du doch mit Leid umgehen. Das finde ich ein bisschen anmaßend. Ich glaube, diesen Weg kann wahrscheinlich jeder, der Leid erlebt, nur für sich selber finden. Und ich nehme an, dass dieser Weg auch durchs Leid immer verschieden aussieht und teilweise sehr lang ist. Ich will eher gerne so über diesen Weg reden, dass ich uns als Gemeinschaft, als Kirche anspreche und sage, wie könnten wir Raum schaffen, dass Menschen solche Wege gehen können? Ja, also wie könnten wir Raum schaffen, der einander so einen Weg ermöglicht, wir einander. Einen Raum schaffen, in dem der Schmerz an der Welt uns nicht an Gott verzweifeln lässt. Was wir können, ist, glaube ich, nur den Raum schaffen. Ich glaube, wir können nicht den Weg beschreiben. Ein Raum, in dem die Liebe zu Gott überlebt, wenn Leid die Liebe angreift oder unseren Glauben an die Liebe angreift. So, das wäre meiner Meinung nach der Raum zur Klage und sogar zur Anklage. Ich halte die Klage sozusagen für den Weg, auf dem man im Leid Gott finden kann. Ich lese nochmal Hiob 23, was Beri vorher gelesen hat. Zwar möchte ich mein Stöhnen unterdrücken, und doch kommt Widerspruch von meinen Lippen. Wer das nicht weiß, der unterhält sich da mit seinen Freunden, die dauernd sagen, so kannst du nicht über Gott reden. So, und er sagt, doch, es kommt Widerspruch von meinen Lippen. Wenn ich nur wüsste, wo Gott sich befindet, und wie ich zum, ich wollte euch das auch zeigen hier. Und wie ich zu ihm hingelangen könnte. Ich würde ihm schon meine Lage schildern und ihm meine Gründe und Beweise nennen. Ich bin gespannt, was er dann sagen würde. Wie er mir darauf seine Antwort gäbe. Ob er mich seine Allmacht fühlen ließe? Nein, hören würde er auf meine Worte. Ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen als einer, dem nichts vorzuwerfen ist. Das müsste auch mein Richter anerkennen. Ich kann nach Osten gehen. Dort ist Gott nicht. Und auch im Westen ist er nicht zu finden. Ist er im Norden tätig? Sehe ich es nicht. Versteckt er sich im Süden? Weiß ich es nicht. Doch mein Weg ist ihm schon lange bekannt. Wenn er mich prüft, dann bin ich rein wie Gold. Mein Fuß hielt sich genau an seine Spur. Ich blieb auf seinem Weg und wich nicht ab. Ich tue immer, was er mir befiehlt. Sein Wort bewahre ich in meinem Herzen. Doch Gott allein bestimmt. Wer will ihn hindern? Was ihm gefällt, setzt er einfach durch. Er wird auch tun, was er für mich geplant hat. Und da denkt Hiob nicht an positive Dinge. Und Pläne über mich hat er genug. Das ist es, was mich so erschrecken lässt, so oft ich an ihn denke. Zittere ich. Gott hat mir alle Zuversicht genommen, weil er so mächtig ist, macht er mir Angst. Gott ist's, der mich erdrückt. Also Gott ist's, der mich erdrückt. Und nicht das Dunkel, auch wenn ich jetzt vor Dunkelheit nichts sehe. Das ist schon ziemlich Klage und Anklage. Für solche Texte liebe ich die Bibel. Hier darf einer in einem heiligen Buch sagen, dass das Leben scheiße ist und dass Gott sich darin ziemlich rar macht. Hier gehe ich nach Osten, gehe ich nach Süden, ich finde den nicht. Und dass man ihn vielleicht hinter all dem Schmerz vermuten muss als Ursache. Gott ist, der mich erdrückt. Meine Frage ist, halten wir als Gemeinschaft sowas aus? Halten wir Klage aus? Halten wir aus, wenn einer nicht lobt, sondern wenn er Loblieder im Kopf nicht aushält? Halten wir das dann aus? Halten wir das aus, wenn einer so wütend ist auf Gott, dass er verächtlich über Gott redet? Das tut Hiob nämlich und die Freunde sagen dauernd, wow, wow, wow. So, das macht es nur noch schlimmer. So. Und Gott sagt zum Schluss, deine Freunde haben nicht richtig von mir geredet. Halten wir das aus, wenn einer so wütend wird? Raum zur Klage schaffen, ja? Ich versuche mal zu sagen, was das bedeutet. Ich bleibe ein bisschen bildhaft. Ich meine das jetzt nicht ganz konkret, so und so, ja, sondern es bedeutet, niemals einen Menschen verurteilen, dem der Schmerz die Liebe zu Gott unmöglich macht. Und niemals Gott verteidigen, wenn einer Gott anklagt. Also, haben wir eben gemacht mit der Theodizee, Überlegung da, ja. So kann man mal drüber nachdenken, klar. Aber einem verzweifelten Menschen gegenüber ist das fast wie Hohn, wenn man Gott verteidigt, wenn einer sagt, der hilft mir nicht. Also, ich sag's mal noch deutlich, wenn einer Gott anklagt, gehörst du nicht auf Gottes Seite, sondern auf die Seite des Anklägers. Auf dieser Seite wird auch Hiob sein und auf dieser Seite wird sogar Jesus sein. Auf der Seite des Anklägers, der am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Klage, das ist Anklage. Ich finde dich nicht mehr. Also, wenn einer Gott anklagt, gehörst du auf seine Seite, nicht auf die Seite Gottes. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Das Hiob-Buch lehrt, dass kein Gefühl Gott gegenüber unangemessen ist. Er hält das aus. Dem darf man so entgegenwettern, ja? Bei ihm ist dafür Raum. In der Bibel ist dafür Raum. 42 Kapitel. Meine Frage ist, ob die Kirche dafür Raum hat, ob wir dafür Raum haben, auch wir persönlich dafür Raum haben, für solche Gefühle. Es wäre eine Kultur unter uns, die wir dann hätten, und ich will das gar nicht so kritisch sagen, ich finde, wir haben die auch teilweise. Eine Kultur, wo klar ist, ich darf das, das darf man. Hier darf man die Faust gegen Gott erheben. Hier darf man ihm die Schuld geben, hier darf man sogar auf seine Liebe pfeifen. Darf man. Hier darf man auch nicht glauben, wenn man nicht mehr kann. Darf man auch. Man hat trotzdem noch Raum. Hier werden ehrliche Gefühle theologischen Richtigkeiten oder hier werden ehrliche Gefühle vor Richtigkeiten verteidigt, in Schutz genommen. Hier werden banale Lieder, banale Gebete, banale Predigten wenigstens als solche erkannt. Also wir sind auch nur normale Menschen, ja, die manchmal banale Dinge sagen. Aber sie werden wenigstens erkannt als solche. Hier gibt es Predigten und Gebete und Lieder, die keine gute Laune verbreiten. Die Bibel kennt zum Beispiel Klagepsalmen, ja. Sie kennt auch Lobpsalmen. Die Psalmen sind ja die Lieder in der Bibel so. Aber irgendwie ist das Verhältnis in der Bibel zwischen Lob- und Klagepsalmen anders als in christlichen Anbetungszeiten. Das ist meistens gar nicht die Schuld der Musiker. Such mal ein christliches Lied, was ein Klagelied ist. Und was man mit Gitarre und Klavier, also das gibt's, aber sie sind selten. So. Also ich will uns nur sensibilisieren. Wenn ihr mal neben jemanden gesessen habt, der während einer Happy-Clappy-Predigt den Raum verlassen musste, weil er das Gefühl hatte, ich kann mich nicht wie die anderen hier aus dem Alltag in diese fröhlichen Gedanken flüchten. Mein Alltag ist nämlich so hart, er kommt mit, er drückt mich hier noch auf die Bank, ich muss hier raus. Wenn ihr mal neben jemand so gesessen habt und dann halt nicht mehr neben ihm gesessen habt, weil er weg war, dann seid ihr sensibilisiert, wie manches für manchen sich anfühlt. Also dem Klagen und dem Anklagen Raum geben. Ich will das aber nicht nur sagen, dass das deswegen wichtig ist, weil das ehrlicher ist oder so, sondern weil ich glaube, es ist tatsächlich ein Weg, durch das Leid wieder zu Gott zu finden. Mindestens kann es einer sein. Hiob wirft hier Gott alles Mögliche an den Kopf, aber was er genau dadurch nicht tut, ist Gott aufgeben. Das macht er nicht. Das kann er irgendwie gar nicht, ja? Seine Wut lässt ihn ja nach ihm suchen, im Osten, im Westen, im Süden. Ich finde ihn nicht, aber er sucht wütend, obwohl er Angst hat, da weiter unten dann, dass die Begegnung ihn vielleicht platt macht. Ja? Oder schlimmer noch, dass er sich gar nicht finden lässt. Aber der Glaube ist nicht dann gestorben, wenn ein Mensch Gott anklagt. Der Glaube ist dann gestorben, wenn ein Mensch Gott nicht mehr anklagt. Dann sagt er, ich habe resigniert, da ist gar keiner. Hiob kämpft mit Gott, so in den ganzen Kapiteln kämpft er mit Gott. Und darin ist er ein gutes Vorbild. Gibt es bei uns in unserer Gemeinschaft Raum für den Kampf mit Gott? Das ist jetzt wieder so ein bisschen bildhaft, ja. Aber gibt es nur die Kuschelecken für Gottes Begegnung oder gibt es die Arena, wo man ihn herausfordern kann? Also kann man sich irgendwo bei uns mit Gott prügeln? Hiob verliert diesen Kampf natürlich. Ja, am Ende donnert Gott aus einem Gewittersturm, so. Natürlich verlieren wir den Kampf mit Gott. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Also es wäre ja bescheuert, wir würden meinen, wir würden das gewinnen. So eine Rangelei mit Gott. Lächerlich wäre diese Idee. Aber der Kampf ist deshalb nicht anmaßend, sondern nötig und gesund. Gott ist der Einzige, gegen den zu verlieren, dich heiler macht und mit dem Leben versöhnen kann, zumindest. Seltsamerweise bekommt Hiob durch diesen donnernden Gott diese Begegnung Mut, weil da ist er endlich und er redet. Hiob streitet mit Gott, er bekommt dann auch keine Antworten auf seine ganzen Fragen. Gott rechtfertigt sich auch überhaupt nicht. Er sagt im Grunde einfach, hey, wer bist du und wer bin ich? Gibt's noch Fragen? So ungefähr. Aber trotzdem, und das ist ein bisschen geheimnisvoll, sagt Hiob zum Schluss, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt haben meine Augen dich gesehen. Und etwas in ihm ist versöhnt und geheilt. Er ist Gott im Leiden und in der Klage und der Anklage begegnet. Also, den Weg der Klage und Anklage nicht einander nicht verbauen, das wäre mein Wunsch. Räume dafür schaffen oder sie offen halten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das geht. Also warum, was da passiert, dass ein Mensch durch Klage plötzlich doch Gott begegnet. Ich kann das nicht erklären. Ich kenne nur Menschen, die das bezeugen können. Und vielleicht von meinen kleinen Dingen, wo es schwer ist, dass ich das auch hier und da bemerke. Hey, du klagst und trotzdem ist Gott da drin nah. Sogar ohne Antworten. Es muss damit zu tun haben, dass Gott selbst sich entschied, dort zu sein, wo gelitten wird. Irgendwie muss das damit zu tun haben, dass wir deswegen Gott in der Klage oft finden. Es muss damit zu tun haben, dass Gott selbst ein Mensch wurde, der gelitten hat. Es muss damit zu tun haben, dass Gott sich selbst begrenzte und seine Allwissenheit und seine Allmacht und seine Ewigkeit aufgab, Mensch wurde und am Ende Freunde an seinem Grab weinen. Irgendwie, es muss damit zu tun haben, dass Gott so einer ist, dass man ihn in der Klage begegnen kann, im Leid begegnen kann. Es muss damit zu tun haben, dass er am Kreuz selbst moralisches Übel in seiner härtesten Form erlitt und darin zusammenbrach. Es muss damit zu tun haben, dass er, hier physisches Übel, dass er im Garten vor Angst betet und nicht erhört wird, also nicht so, wie er sich das wünscht. So. Und dann am Kreuz sogar Gott vermisst und ihn nicht mehr findet. Es muss damit zu tun haben, dass Jesus von Nazareth überhaupt oft bei denen zu finden war, die arm waren, krank, leidend, die am Boden waren. Es muss damit zu tun haben. Oder mit all diesen Dingen muss es zu tun haben, dass wir Gott in der Klage, ich sag's jetzt mal, ohne das ganz zu Ende gedacht zu haben, aber dass man Gott, glaube ich, in der Klage tiefer begegnen kann als im Lob. Vielleicht kann mich auch jemand vom Gegenteil überzeugen, aber ich glaube irgendwie. Darum, wir könnten versuchen, Raum für das Kreuz zu schaffen, sozusagen, also den leidenden Gott, damit die Chance besteht, dass wir als vielleicht irgendwann auch selbst leidende Menschen oder weil wir mit leidenden Menschen unterwegs sind, diesen Weg durch Klage und Anklage zu Gott hin nicht zumachen, weil wir sie nicht zulassen. Und dann können Menschen vielleicht doch dem liebenden Gott begegnen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.